Am Anfang kommen die ja und dieses ich will hungern, ich will dünner werden, ich will weniger werden, das ist völlig Ich-Synton. Also das heißt im Einklang mit mir selber. Da gibt es sonst fast gar nichts anderes. Und diese Technik, die Sonja gerade beschrieben hat, das ist so ein Schritt heraus, wenn ich nämlich wahrnehme, es gibt vielleicht in mir diese starke Essstörungsstimme, aber es gibt auch noch andere Anteile, die eigentlich nicht mehr wollen oder die Spaß haben wollen oder die was erleben wollen oder so. Und in dem Moment, wo ich schaffe, dass ich nicht nur die Essstörung bin, sondern auch was anderes, ja. Das ist so quasi der erste Fuß in der Tür zur Heilung oder in den Weg raus.
In dieser Folge geht es um ein sensibles und sehr wichtiges Thema, Essstörungen. Von Magersucht und Bulimie bis zur Orthorexie, dem Zwang, sich perfekt gesund zu ernähren. Essen ist oft mehr als bloße Nahrung, es erzählt von Kontrolle, Scham und Sehnsüchten. Unsere Gäste zeigen, warum eine gendersensible Perspektive unverzichtbar ist und wie stark gesellschaftliche Einflüsse dabei wirken. Und außerdem erfahren wir auch etwas über die Lieblingsspeisen von Psychotherapeutinnen, die sich intensiv mit Essstörungen beschäftigen. Sie hören die
Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen.
Der Psycho-Podcast mit
Christine Frank und
Gerhard Hindenberger. Ja, herzlich willkommen. Wie schon erwähnt, gestalten wir die Moderation ein bisschen flexibler. Christina wird nächstes Mal wieder dabei sein, aber trotzdem sind wir zu dritt heute. Und zwar liegt das daran, dass wir zwei Gäste auf Besuch haben. Herzlich willkommen, Brigitte Schiegel und Sonja Pasch.
Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Und wer die beiden kennt, ahnt auch schon, dass es heute um das Thema Essstörungen gehen wird. Denn dafür sind die beiden ja schon viele Jahre Expertinnen. Natürlich nicht nur dafür. Beide kommen aus der integrativen Therapie. Sonja, du hast ja in der Fachgesellschaft ÖGIT auch die Ausbildungsleitung inne. Und beide sind auch Lehrtherapeutinnen für integrative Therapie in der ÖGIT. Und wenn zwei Expertinnen für Essstörungen da sitzen, was sind eigentlich eure Lieblingsspeisen?
Naja, ich habe mehrere Lieblingsspeisen, aber eine meiner Lieblingsspeisen ist Green Curry mit Shrimps, also ein thailändisches Green Curry mit Gemüse drinnen und mit vielleicht ein paar Garnelenstückchen, aber Hühnerstückchen tun es auch oder auch gar kein Fleischstückchen, aber ich mag gern asiatische Küche und das schmeckt mir sehr.
Okay.
Ja, in dem Punkt sind wir uns ähnlich, weil ich mag auch sehr gerne die asiatische Küche, aber auch die mediterrane. Also ich bin sehr vielfältig unterwegs, ja.
Ja.
Und ich koste irrsinnig gern.
Ja. Also gar keine jetzt so eine spezielle Lieblingsspeise, sondern ja, so eine Richtung. Ja.
Und auch keine, also keine Ernährungsrichtlinien, das muss sein oder so.
Sondern ja, genau, das wäre eigentlich eh schon. Sein. Ja, genau, wäre eh schon so eine zweite Frage, nämlich dass ja sozusagen das Thema Essen in unserer Gesellschaft ja so eine riesige Bedeutung bekommen hat. Ja. Also über Social Media, Kochsendungen und was weiß ich alles. Welche Bedeutung hat Nahrung, Essen für euch in eurem privaten Kontext? Spielt das eine Rolle? Also, dass ihr euch beruflich mit Essstörungen beschäftigt, hat das irgendeinen Spiegeleffekt auch in eurem privaten Leben eigentlich?
Also die Entstehung, wie ich zu dem Schwerpunkt gekommen bin, hat mit dem Privaten wenig zu tun. Also das hat sich tatsächlich aus meiner Zeit an der Klinik entwickelt, dass dann mir sehr viele Patientinnen geschickt wurden und auch über die Vernetzung mit der Brigitte vor allem, ja, die mich da wirklich sehr gefördert hat, in die Richtung auch einzusteigen mit diesem Schwerpunkt. Also danke dir. Also das war wirklich von Anfang an irgendwie so eine gute Konstellation.
Das war noch unser Vereinzentrum für Essstörungen damals, genau.
Und zum Privaten, also das ist jetzt wirklich entkoppelt vom Beruflichen, aber privat hat Essen bei uns etwas sehr Geselliges, etwas sehr Gastliches, etwas sehr Gemeinschaftliches und das wird auch gelebt.
Denkt man dann in diesen Kategorien im Privaten oder ist das komplett weg?
Also zuerst einmal, Essen hat ja immer schon eine riesige Bedeutung für die Menschheit gehabt. Ja. Aber in der Art und Weise, wie es jetzt zelebriert wird, ist natürlich schon ein bisschen verrückt mit über 400-500 unterschiedlichen Ernährungsformen und Diäten. Von der Paleo-Diät über Keto-Diät über nur Kohlehydrate, keine Kohlehydrate, nur vegan, vegetarisch. Also es gibt unglaublich viele, immer wieder auch neu entstehende und neu aufgegriffene Essensformen, die angeboten werden, um gesünder zu werden, schlanker zu werden, vitaler zu werden, Und wenn zum Beispiel man so bei Tisch sitzt oder irgendwie sich mit Leuten trifft und dann kommt so ein Smalltalk und jemand sagt, boah, da habe ich heute wieder gesündigt, weil er oder sie eine große Portion Heidelberg-Crumble gegessen hat oder so. Und da spitze ich dann schon immer die Ohren und sage dann zum Teil auch, was meinst du mit sündigen? Das heißt, ich hinterfrag's nicht und denke mir schon, das ist vor diesem Hintergrund, dass wir uns alle möglichst gesund, was immer auch gesund ist, ernähren sollen und möglichst wenig Zucker und möglichst kalorienarm. Und vor diesem Hintergrund wird so die neue Religion des Gesundernährens natürlich dann zu einer Sünde, wenn ich das breche. Ja,
ja, also, es ist ja eher so die Vermessung des Körpers, so digital ist ja voll im Trend, oder? Dieses Tracken und was sie weiß alles.
Und das gehört auch in dieses Feld hinein, nicht? Dass diese Smartwatches meine Schritte zählen, dass sie zählen, wie viel Kalorien ich heute schon verbraucht habe, dass ich mein Essen fotografieren kann und die App sagt mir dann, wie viel Kalorien das hatte. Und es gibt Leute, die da reinkippen über dieses Tracken. Also ganz stark, nicht nur in die Anorexie zum Beispiel, sondern auch in diese Orthorexie, in dieses gesund essen wollen.
Geht es Richtung Zwangsstörung dann?
Ja.
Erinnert ihr euch eigentlich noch an eure erste Patientin mit einer Essstörung?
Ja.
Ja. Was hat euch oder was hat dich damals am meisten überrascht, beeindruckt?
Das war eine anorektische Jugendliche und die Brigitte hat mir damals, da war ich in Supervision, immer schon gesagt, wenn man sie schnell abfängt, dann gibt's die Chance, dass sie auch schnell wieder rauskommen, ja. Und das war so ein Beispiel, aber eines von wenigen tatsächlich, weil oft bekommt es dann schon auch einen chronischen Verlauf, aber bei der war es eine Episode von nicht einmal 6 Monaten.
Super.
Ja. Aber eine heftige Episode, aber ja, und die kann ich mich wirklich noch gut erinnern.
Ja, super. Ja. Okay. Und bei dir?
Ich weiß nur, wie ich dazu gekommen bin. So, ich habe offenbar irgendwie einen Draht zu Personen mit Essstörungen und habe ja dann auch diese eine frauenspezifische Fortbildung gemacht zur Arbeit mit Essstörungen, die da in den 80er Jahren oder 90er Jahren nach Wien gekommen ist. Und da habe ich schon gemerkt, aha, das liegt mir sehr und das, also ab da sind sie dann gekommen. Und wer aber da jetzt genau die erste war, das
weißt du gar nicht mehr. Ja, okay. Ja. Aber ihr habt es einfach schon ganz viele Jahre erfahren, also auch wenn es unterschiedliche Jahre sind, aber insgesamt trotzdem viele Jahre Erfahrungen. Würdet ihr sagen, es hat sich im Laufe dieser Jahre etwas verändert bei Essstörungen? Oder ist das so ein Störungsbild, das eigentlich so von der Phänomenologie her und von der Dynamik her ähnlich geblieben ist über diese Jahre?
Na, ich glaube, dazugekommen ist eben dieses Orthorektische, das, was wir gerade gesagt haben. Also Orthorexie ist ja so wie Orthographie richtig schreiben, Orthorexie richtig essen. Mhm. Also den richtigen Appetit haben eigentlich. Das ist stärker geworden. Ich glaube, es hat auch irgendwie angefangen, diese Verunsicherung übers Essen, das klingt schon relativ lang zurück, das hat was mit Tschernobyl zu tun, wo plötzlich alles das, was gesund war, was draußen wächst, nicht gegessen werden sollte und wir Dosen gegessen haben und Haltbarmilch, die vor dem Datum abgepackt wurde und dann dieser Fleischskandal mit den Schrumpfschnitzeln und so. Also diese Verunsicherung, was Essen betrifft, ist eigentlich immer größer geworden auch, weil wir ja auch so viel hören, dass da Mikroplastik überall drinnen ist und Hormone und Zusatzstoffe und. Und das wird eher stärker. Die Störungsbilder selber, Was würdest du sagen?
Ich habe jetzt auch gerade beim Zuhören wirklich nachgespürt und nachgedacht. Ja. Also ich merke so, diese Trends an der Oberfläche verändern sich, aber so in der Phänomenologie der Behandlungen oder in der Begleitung bleiben die Themen ähnlich, oder? Also es sind immer multifaktorielle Einflussfaktoren, sowieso natürlich, aber auch so diese Dynamiken darunter und die Themen, mit denen die Patientinnen kommen, sind
schon ähnlich. Die bleiben eigentlich eher ähnlich, ja. Tschernobyl ist ein super Thema. Ja. Ich glaube, ich habe seit Tschernobyl eine Misophobie. Ich musste Misosuppe essen, um Cäsium auszuleiten.
Ja, okay. Wir lachen jetzt, aber das ist schon, das war schon die Zeit, in der dann auch mit der alternativen Szene so viele Gesundheitsregeln aufgekommen sind. Müsli, ja, und Kindern keinen Zucker geben, nicht? Was die Folge hat, dass die Kinder dann, wenn sie irgendwo anders sind, die ganze Zuckerdose leer schlecken, wenn sie zu Hause keinen Zucker kriegen können. Also, das ist so ein Anfang gewesen in meiner Wahrnehmung. Also jetzt zumindest rückblickend.
Ja. Du hast ja, Brigitte, letztes Jahr ein sehr viel beachtetes Buch veröffentlicht und Sanja, du hast ein Kapitel auch mit Jugendlichen dazu beigetragen, Psychotherapie von Essstörungen, ein gendersensibles integratives Behandlungsmodell im Springer Verlag. Die Links dazu gibt's wie immer bei uns in den Shownotes. Gab es eigentlich ein Kapitel, das dir besonders schwer gefallen ist beim Schreiben?
Vielleicht ist mir am schwersten gefallen die Binge Eating Disorder. Also dieser Teil über Menschen, die zwanghaft viel essen und das nicht kompensieren können oder wollen. Weil es dazu einfach weniger Daten gibt, weniger Erforschung noch gibt und weil auch Patientinnen, zumindest in meiner Praxis, seltener sind als die Bulimie- oder Anorexie-Patientinnen.
Stimmt.
Und da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, da ist noch unser Wissen noch recht dünn darüber. Oder vielleicht ist es auch so, dass die bulimischen und anorektischen jungen Frauen und Mädchen und Frauen leichter Gemeinsamkeiten haben, während die Binge-Eaterinnen sind eine ganz, ganz heterogene Gruppe. Und da konnte ich schwer sowas Typisches finden. Ja.
Okay. Ja. Ich fand's ja total spannend, weil ich habe mir gedacht, okay, ein Buch über Essstörungen, es gibt natürlich schon wahnsinnig viele Bücher über Essstörungen, wird's da Neues, Spannendes geben? Und wie ich es dann gelesen habe, bin ich so richtig reingekippt. Es hat sich super gelesen.
Schön.
Hat sich wirklich super gelesen. Du hast zwar irgendwo geschrieben, jedes Kapitel ist in sich abgeschlossen und man kann's, aber das stimmt einerseits. Andererseits würde ich trotzdem empfehlen, es wirklich durchzulesen, weil das so stringent sich aufbaut. Und ich glaube, das Außergewöhnliche ist wirklich diese eine Perspektive, die du durchziehst, ja, diese gendersensible und auch soziokulturell gesellschaftspolitische eigentlich, die da reinspielt. Also die sich da so mit durchzieht, wo Essstörungen nicht nur eben im Individuum oder in der Familie verankert sind. Und das finde ich das ganz Besondere an diesem Buch.
Ja, bei der Brigitte kommt halt so durch in dem Buch, dass sie ein immenses Erfahrungswissen hat. Also das finde ich auch, dass das so spürbar ist auch, ja.
Das war ja auch irgendwie mein Bestreben, warum ich noch dieses Buch schreiben wollte, weil ich habe mir gedacht, ich habe jetzt so lang mit Essstörungen gearbeitet und ich wollte einfach das, was ich da an Erfahrung gesammelt hat, noch irgendwo systematisiert niederschreiben.
Ja.
Und an und für sich war das Buch ja geplant als ein relativ schmales 100 Seiten oder 80 Seiten Büchlein mit den wichtigen Do's and Don'ts. Und im Laufe des Schreibens ist dann immer noch ein Kapitel dazugekommen und noch ein Kapitel zugekommen, weil, genau wie du sagst, halt so viel Hintergrund ich aufmachen wollte und nicht nur Tipps geben, wie man mit den Patientinnen arbeitet.
Ja,
und was sich auch in unser beider Behandlungszugänge durchzieht, ist tatsächlich auch so ein Bezug zu Susi Orbach, zum Anti-Diät-Ansatz. vom Behandlungszugang in der ambulanten Praxis sprechen, dann beziehen wir beide uns eher auf den Anti-Diät-Ansatz. Mhm. Ja. Zusätzlich zu dem integrativen Zugang natürlich, aber der Ursprung ist schon, glaube ich, dort zu finden.
Und beziehungsweise, das passt ja gut, die Susi Orbeck ist ja eine zutiefst feministische Psychotherapeutin, die übrigens auch wunderbare Bücher über therapeutische Beziehung geschrieben hat, über Körper geschrieben hat. Also hat einen wunderschönen phänomenologischen Zugang. Ich würde die als eine ehrenintegrative Therapeutin fast reinnehmen. Und da kommt natürlich auch dieser gendersensible Blick her, weil die haben ja das erste Buch, das bei uns Anti-Diät-Buch heißt, heißt ja im Englischen Fat is a Feminist Issue. Und das sagt schon alles aus, ne? Dass die Frauen halt ständig mit ihrem Körper zugange sind und ständig unter einem Optimierungszwang stehen, der halt unter anderem übers Essen gehen kann oder eben auch über andere Methoden.
Ja. Mhm. Und wie ist das eigentlich mit Männern und Essstörungen? Es scheint so, dass Essstörungen bei Männern oft erst in einem späteren Stadium diagnostiziert werden. Vielleicht auch, weil sie selbst zögern, Hilfe zu suchen. Es könnte aber auch daran liegen, dass die meisten Messinstrumente ursprünglich für weibliche Patientinnen entwickelt wurden. Und dazu kommt auch ein gesellschaftlicher Faktor. Viele Männer schämen sich, über ihr Essverhalten oder Körperbild zu sprechen, weil Essstörungen noch immer als Frauenthema gilt.
Es wird in der Literatur ganz oft gesagt, dass die Quote an Männern steigt. Wenn man sich es aber gesamthaft anschaut, bleibt die relativ gleich. Der Punkt ist nur, Männer poppen mehr auf, weil es bei Männern erstens einmal ungewöhnlicher ist, wenn die wirklich anorektisch werden oder bulimisch sind. Und deshalb gibt es auch in den Kliniken einen relativ höheren Anteil an Männern als in den privaten Praxen. Mhm. Also ich habe selber im Lauf meiner Karriere eigentlich natürlich schon einige, aber im Vergleich zu den Frauen, also ein verschwindender Prozentsatz an Männern gesehen, weil die eben für ihre Körperoptimierung andere Dinge machen, wie, weiß ich nicht, diese Muskel-Fitness-Sport-Sucht. Ja. Es gibt schon einen zweiten Gipfel von Anorexie-Zunahme, nämlich in den Wechseljahren.
Wechseljahre, ja.
Ah, okay. Mhm.
Ja.
Jetzt haben wir viel von dieser gendersensiblen Perspektive gesprochen, die euch ja auch beide, glaube ich, verbindet. Für die, die jetzt noch nicht so viel damit anfangen können, was ist das?
Naja, das ist einfach die Perspektive, das Geschlecht des Menschen, also in dem Fall das Frausein, immer mitdenke. Das heißt, ich kann Essstörungen nur verstehen, wenn ich die Bedingungen mir anschaue, unter denen Frauen in dieser Gesellschaft leben. Und dazu gehört eben das, was ich vorher gesagt habe, dass wir viel mehr drauf getrimmt werden, einen optimalen Körper zu haben, dass Schönheitsoperationen gang und gäbe sind und junge Mädchen sich zur Matura einen neuen Busen wünschen, dass Essen prinzipiell immer noch Frauensache ist, auch wenn Männer dann die tollen Gerichte kochen, aber für die tägliche Versorgung sind meistens immer noch die Frauen zuständig, die für ihre Familie gesund und üppig und abwechslungsreich kochen sollten, aber selber möglichst schlank und dünn sein und das bis weit über ihre 50, 60 hinaus, also ein Leben lang begehrenswert, toll, schön und so weiter. Das ist schon eine ziemliche Last, die Frauen da durch die Welt tragen mit diesen Anforderungen.
Und die auch ein großer Einflussfaktor auf dieses, unter Anführungszeichen, Störungsbild ist, oder?
Ganz sicher. Ja. Das ist eine der gesellschaftlichen Ursachen.
Ja. Und bei Jugendlichen kam wahrscheinlich noch diese ganze Social-Media-Geschichte dazu,
auch,
oder?
Und ich teile auch eben diesen Blick, was die Brigitte gerade beschrieben hat, mit, okay, ist dir aufgefallen, was von uns Frauen verlangt wird? Mhm. Und ist dir das schon aufgefallen? Also das machen wir zum Thema in der Therapie.
Ja. Und dass Social-Media-Essstörungen fördern, ist bewiesen. Das heißt, die Personen mit Essstörungen haben eine sehr hohe Social Media Affinität zu solchen Blogs und zu solchen Instagram-Influencern, die dann über ihre Ernährungsgewohnheiten reden und ihre Fitness posten, ganz zu schweigen von diesen grauslichen Pro-Ana- und Pro-Mia-Seiten, wo ja Jugendliche sogar angehalten oder unterstützt werden von Gleichgesinnten.
Ja, die sind derartig, sage ich mal, sozial stark, wo wir zunächst mal keine Chance haben, glaube ich. Also ich glaube, da geht es überhaupt mal vielleicht um die Motivation, aus der Gruppe auszusteigen, bevor wir therapeutisch arbeiten können. Die haben ja auch keine eigenen Seiten mehr, die sind ja in geschlossenen Gruppen. Das spielt sich ja bei TikTok ja ganz anders inzwischen ab. Die haben so ein Algo-Speak, das heißt, die haben so Codes, wo die genau wissen, wo sie sich treffen. Und dann gehen sie ihre geschlossenen Gruppen und dort spielt sich dann das Drama ab. Wie viel Zeit verbringst du eigentlich täglich auf Social Media und wie fühlst du dich danach? Eher gut oder eher verunsichert? Eine aktuelle kanadische Studie belegt, junge Menschen, in dem Fall zwischen 17 und 25, mit erhöhten psychischen Belastungssymptomen wurden gebeten, ihre Social Media Zeit für 3 Wochen auf 1 Stunde pro Tag zu reduzieren. Im Gegensatz zur Kontrollgruppe fühlten sie sich danach wohler mit ihrem Körper, sowohl was Aussehen als auch Gewicht betrifft. Interessant dabei, der Effekt zeigte sich bei Männern und Frauen gleichermaßen. Das heißt, weniger Scrollen kann tatsächlich helfen, den ständigen Vergleichsdruck abzuschwächen und das eigene Körperbild positiver zu erleben.
Da gibt es ja auch dieses Naturexperiment, das ich ja eh auch beschreibe in dem Buch, wo in den 90er Jahren ein neuer Satellit ins All geschossen wurde und daraufhin konnte Fidschi westliches Fernsehen empfangen. Und Fidschi-Menschen, muss man wissen, sind sehr große und durchaus auch korpulente. Das ist so dieser polynesische oder melanesische Menschenschlag. Das sind große, kräftige, wir würden vielleicht manchmal sagen, dicke Leute. Und das war dort alles völlig normal. Die hatten ihr lokales Fernsehen. Da saß eine Fidschianerin und hat die Nachrichten vorgelesen. Und mit dem Satelliten und mit dem Erreichen von amerikanischen westlichen Sendern, vorher gab's 0 Essstörungen dort. Und dann ist das innerhalb von 5-6 Jahren plötzlich raufgegangen um, weiß ich nicht, 200-400%, weil die Mädchen plötzlich angefangen haben, so schaue ich nicht aus.
Und dann, hinterfragen.
Und dann unsicher geworden sind in ihrer Körperlichkeit.
Ist das überhaupt möglich, dann in der Therapie auch mit jungen Patientinnen da was gegenzusteuern oder wo setzt du da an?
Ja, es hat eben zusätzlich zu den Medien auch mit den Vorbildern zu tun. Also da muss man auch hinschauen, also wie geht die Mama mit dem Essen um, wie geht die Oma mit dem Essen um? Und ich versuche da auch, ich meine, das ist einer von vielen Ansätzen, auch ein gutes Vorbild zu sein.
Ja. Sie fragen ja auch oft, wie machen Sie das, dass Sie so dünn sind? Ja. Oder so, ich sag mal, ich esse, was ich will.
Ja. Ich schaue, auf was habe ich an Gusto, und erlaube mir das und höre auf, wenn ich satt bin. Und also die Klassiker von der Diätansatz. Aber man muss das halt, und natürlich werden wir, ich meine, die Brigitte ist ja auch sehr, sehr schlank, also wir werden da auch gefragt. Und halt auch, dass man sich gerne bewegt, aber halt nicht auf Leistung bewegt. Geht da schon auch in den Austausch. Ja.
Ich glaube, ihr beide arbeitet jetzt auch mit dieser Setpoint-Theorie, oder?
Die Setpoint-Theorie sagt eben, dass wir ein individuelles Gewicht haben. Also, dass eine Frau mit 1,75 ein bestimmtes Gewicht haben kann und eine Frau mit 1,75 ein anderes Gewicht haben kann. Aber wir pendeln uns dort ein, wo es für unseren Körper sich wohlig anfühlt.
Genau.
Es gibt so einen Punkt, der mich tatsächlich ein bisschen überrascht bei dem Thema gendersensibel, nämlich dass das Thema Transgender eigentlich relativ wenig vorkommt in dem Buch.
Das ist eine schwierige Sache. Ich glaube, ich habe schon an 1-2 Stellen erwähnt.
Ja, genau.
Menschen mit einer Körperdysphorie haben oft prinzipielle Probleme mit ihrem leiblichen Aussehen. Aber da geht's eben weniger um jetzt Fett als um Geschlechtsmerkmale oder typisch männlich, typisch weibliche Formen. Und da steht's nicht so in erster Reihe. Aber was wir wissen, ist, dass schon die Essstörungen in dieser Personengruppe prinzipiell auch sehr hoch sind. Ich glaube, dass die sonstigen Themen in der Transgender-Community die Essstörungen eher zudecken. Weil das ist halt dann eine Form der Körpermanipulation, aber da gibt es ja viel heftigere in diesem Feld.
Und wenn man den Studien glaubt, die Essstörungen nach der Transformation auch verschwinden?
Ich denke jetzt gerade an eine Patientin, wo sie eher erst stärker geworden sind, weil die dann aufgrund der Hormongaben so zugenommen hat, wie sie nicht wollte. Aber ja, es ist natürlich bei allen großen Eingriffen in den Körper, hormonell oder auch operativ oder eben auch durch Geburten, verändert sich der Körper halt und dann muss man schauen, wie man damit umgeht.
Mhm. Ja. Wie würdet ihr das denn beschreiben? Wie schaut so eine zum Beispiel anorektische oder Behandlung einer anorektischen Patientin aus?
Naja, es kommt ein bisschen darauf an, welches Alter sie hat.
Ja, genau.
Weil ich natürlich mit einer 14-Jährigen anders arbeite als mit einer 24-Jährigen.
Mhm.
Also bei jetzt Anorexie-Patientinnen muss ich mal schauen, wie ist gerade das Ausgangsgewicht. Ja? Ist das wirklich schon in einem gefährlichen Bereich? Oder ist das so, dass sie zwar abgenommen hat, aber noch in einem tolerablen...
Was wäre gefährlich? Was wäre tolerabel?
Naja, gefährlich wäre BMI, der unter 17 ist.
Unter 17 ist diagnostisch gesehen, geht es in die Anorexie rein.
Ja. Ja.
Ist ein Diagnostikkriterium für Anorexie unter 17,
ja. Mhm. Und wir arbeiten auch ambulant vernetzt, immer.
Ja.
Also bei Anorexien sowieso.
Genau. Bei Anorexien sowieso. Ja. Aber also ambulant vernetzt bedeutet, dass in dem Fall oder dass da auch dann regelmäßige Kontrollen bei einer Ärztin oder einem Arzt stattfinden müssen.
Auch Gewichtskontrollen.
Denn die soll einmal in der Woche zur Sprechstundenhilfe gehen und soll sich dort auf den
oder
Arzt stellen.
Schularzt oder was halt einfach
genau,
was möglich ist. Ganz gut reinpasst in der Phase. Mhm. Ja.
Genau. Mhm. Genau. Da ist dann wichtig, dass man auch mit den Ärzten selber Kontakt hat, weil viele medizinische Kollegen machen dann eine Blutabnahme und schauen das Blut an und sagen, ja, hat ja eh gute Werte, aber das täuscht natürlich, weil die Blutwerte bei der Anorexie erst ganz zum Schluss entgleisen und die große Gefahr ja eigentlich die Herzstörungen sind. Also der Herzmuskel ist ja ein roter Muskel und nachdem alle Muskeln beim Hungern abnehmen, wird auch der Herzmuskel dünner und da können dann wirklich eine Herzinsuffizienz entstehen oder auch Extrasystolen und diverses.
Da wird es gefährlich.
Da wird es dann gefährlich.
Ja. Das heißt, wir verlangen eigentlich auch ein EKG zu Beginn einmal.
Ich bespreche das dann meistens mit den Ärzten und sagen, sie sollen bitte ein EKG schreiben oder sie sollen zum Herzultraschall überweisen, wenn ihnen irgendwas komisch vorkommt.
Also es braucht diese medizinische Begleitung und Erklärung, aber es wäre eigentlich auch ein Kunstfehler, wenn man was nicht macht.
Ja.
Okay.
Und auch die Grenze, dass wir ambulant wirklich nur bis zu einem bestimmten, also in Absprache mit den Ärzten, aber bis zu einem bestimmten Gewicht arbeiten.
Ja.
Das muss individuell auch festgestellt werden, aber der Orientierungswert ist eben dieser BMI 17 muss mal beginnen und da muss man es dann eh schon, wenn es runtergeht, sehr genau in laufender Beobachtung halten und es gibt eine Grenze, wo es dann stationär
Wo es dann auch lebensgefährlich wird, oder? Wo es auch psychotherapeutisch nicht mehr geht, weil das Gehirn auf Notfunktion umstellt und man eigentlich diesen kognitiven Teil auch gar nicht mehr andocken kann. Und bei der Behandlung dann, also zum Beispiel bei Jugendlichen, ich kann mir vorstellen, dass man da nicht eine Stunde lang über das Essen redet.
Ja, gar nicht.
Ja, genau. Eigentlich ganz wenig nur. Ja,
was ist die Alternative?
Naja, eben dieser mehrperspektivische Ansatz. Ich mache Collagen mit ihnen oder halt, es geht natürlich jetzt auch schon alles am Tablet und so weiter, ja, dass man mal so Frauen, früher waren es diese Frauenzeitschriften durchforsten mit der Frage, was findest du denn überhaupt schön? Ja, dass man sich da mal auseinandersetzt und auch mit dem, was findest du an dir selber schön? Weil im Grunde könnten sie eine Stunde lang drüber reden, was einfach auch nicht an sich selber schön ist oder passt. Ja, also diese Ebenen, dann gibt's auch einen schönen Ansatz von der Andrea Frewer, den ich wirklich gerne einbaue. Das ist auch eine integrative Therapeutin, die hat Anteilen gearbeitet.
Das beschreibst du auch in dem Buch.
Das beschreibe ich auch. Also ihr Zugang war über Stofftiere. Ich habe das jetzt in meiner Praxis erweitert. sie dürfen sich alle möglichen Symbole auch dazu holen und dann suchen wir uns ein Symbol für die Essstörung und eines für einen sehr lebendigen, inneren, freudigen Anteil, und die beiden Symbole gehen dann miteinander in Dialog. Und das kann man dann auch erweitern, indem man zum Beispiel ein Theaterstück schreiben lässt. Oder also diese kreativen Zugänge sind für alle Altersgruppen meiner Erfahrung nach geeignet. Das mache ich manchmal wirklich auch gerne mit erwachsenen Patientinnen. Boah, und dann gibt es so viele Ansätze noch, eben dieses Aufzeigen von, was sind die Einflussfaktoren.
Naja, wir reden über ihr Leben. Wir reden auch, wie es ihnen in der Schule geht oder in der Lehre geht oder mit den kleinen oder größeren Geschwistern geht oder wie das jetzt ist, wo Papa und Mama sich scheiden lassen und die ganze Zeit streiten oder heile Familie sind und nie streiten. Ich möchte noch ergänzen, weil das ist jetzt zur therapeutischen Arbeit ganz wichtig und auch für die Patientinnen. Am Anfang kommen die ja und dieses ich will hungern, ich will dünner werden, ich will weniger werden, das ist völlig Ich-Symptom. Also das heißt ja, im Einklang mit mir selber. Da gibt sonst fast gar nichts anderes. Und diese Technik, die Sonja gerade beschrieben hat, das ist so ein Schritt heraus, wenn ich nämlich wahrnehme, es gibt vielleicht in mir diese starke Essstörungsstimme, aber es gibt auch noch andere Anteile, die eigentlich nicht mehr wollen oder die Spaß haben wollen oder die was erleben wollen oder so. Und in dem Moment, wo ich schaffe, dass ich nicht nur die Essstörung bin, sondern auch was anderes, ja, das ist so quasi der erste Fuß in der Tür zur Heilung oder in den Weg raus. Und dann kann ich da die Anteile auf Stühle setzen und wie du sagst, genau, im Dialog bringen. Und die Patientinnen sagen dann auch selber oft und sagen, boah, die Woche ist meine Essstörungsstimme wieder sehr stark. Ja. Aber dadurch distanzieren sie sich schon ein Stück, weil sie nicht mehr ganz drinnen sind, sondern wahrnehmen, diese Essstörungsstimme ist stark. Und dann schauen wir, warum. Ah, du hast die Woche Prüfung und da hast so viel lernen müssen. Und wenn sie sich für die Prüfung vorbereiten, dann müssen sie natürlich, das sind ja oft auch sehr leistungsorientierte junge Frauen und Mädchen, dann müssen sie sich sehr disziplinieren. Und zu dem Disziplinieren gehört halt automatisch auch wieder weniger essen, mehr Sport machen. Mhm, also dann finden wir so Erklärungen, wie das auch zusammenhängt.
Parallel dazu auch viel, was mir einfällt in Richtung Identitätsarbeit, gerade bei den Jugendlichen. Und da habe ich wieder von deinen Fortbildungen, Gerhard, ganz viel aufgeschnappt. Da fällt mir jetzt nur dieses Beispiel ein mit den, magst du mal ein Tattoo malen, oder wenn dir der Gedanke an ein Tattoo unangenehm ist, ein Bodypainting-Bild, was dich beschreiben würde. Und da ist natürlich die integrative Therapie mit ihren kreativen Möglichkeiten ein weites Feld. Also ich habe da auch eine Technik, die ich eigentlich gerne anbiete, um da überhaupt einmal hinzuschauen. Also dass ich zum Beispiel zwei verschiedenfarbige Tücher auswählen lasse. Eine Farbe für die Anteile der Mutter oder die Bereiche zum Mutterthema, die schwierig sind, anstrengend sind, und die Bereiche, wo die Jugendlichen natürlich sehr dankbar sind für die Versorgung und für das, was die Mama auch alles anbietet. Dahin zu kommen, ist ein wichtiges Puzzleteil in der Therapie. Aber den Blick dorthin habe ich schon immer begleitend.
Ja, ja. Es sind einerseits die Mütter, aber da jetzt schaue ich jetzt auch wieder genderspezifisch hin. Die sind natürlich eine besonders im Zentrum stehende Gruppe. Aber die sind ja auch deswegen, stehen sie so im Zentrum, weil die Väter abwesend sind. Die Väter schleichen sich ja und sagen, Essen ist Frauensache, macht ihr das aus. Und das, da gibt es oft ganz viel Sehnsucht auch nach einer besseren väterlichen Bestätigung, die aber ausbleibt. Also ich würde es jetzt nicht nur auf die Mutter konzentrieren, aber natürlich ist diese Mutter-Tochter-Geschichte schon was ganz Universelles, weil ja auch die Mütter so viel in ihre Töchter hineinsehen und so viel auch von ihren Töchtern erwarten und das auch so hoch ambivalent ist von der Mutterseite her, so mach's wie ich und mach es besser. Also sie wollen ja, dass die Töchter besser machen auf der einen Seite, als sie es gemacht haben, aber sie wollen sich manchmal auch nicht so gern überflügeln lassen. Und diese Schwierigkeit da, Das ist für beide Seiten schwierig, für die Mütter wie für die Töchter. Und darum ist es ja auch so ein Standardding, und da arbeiten wir ja zum Beispiel auch zusammen, dass wenn eine Patientin hat, dann sagt sie, na ja, vielleicht könnte deine Mama auch mal in eine Beratung gehen und schauen, was die für sich tun kann. Und genau, dann geht die Mama zu einer anderen Therapeutin und nimmt ein paar Stück.
Ja, weil wenn es um Autonomie geht, dann wird es ja schwierig sein, oder die mit in die Therapie reinzunehmen in Form von Elterngesprächen.
Das versuchen wir eher zu vermeiden.
Ja.
Ich habe wirklich gute Behandlungserfolge, wenn die Mama auch sich die Zeit nimmt und sie und ihre eigenen Themen anschaut. Ja. Mhm. Und ich mag ergänzen, in den letzten Jahren, es ist jetzt nur eine Beobachtung, aber ich habe hoch engagierte Väter auch wahrgenommen.
Ah ja,
also
okay.
Wirklich. Ja. Also da könnte ich einige Beispiele nennen, wo mir wirklich einfällt, dass die Väter da sehr präsent waren in der Krankheitsphase und gut unterstützt haben auch.
Okay.
Gut.
Da fällt mir übrigens gerade noch eine Frage ein, die ich vorher vergessen habe, nämlich, ich weiß gar nicht, wie ihr das seht, glaubt ihr, dass männliche Psychotherapeuten weibliche Patientinnen mit einer Essstörung behandeln können, sollen?
Natürlich können sie.
Ja.
Ich würde aber für die Ersttherapie prinzipiell eine genderhomogene Dyade vorschlagen.
Mhm. Okay.
Weil halt gewisse eingeleibte Erfahrungen im Körper sitzen und deswegen nicht so nachempfunden werden können. Und ich würde jetzt nicht sagen, nein, geht gar nicht. Und wenn die Patientin sich dort wohlfühlt und es gut geht, dann auf jeden Fall. Mhm. Aber prinzipiell finde ich die genderhomogene Dyade da besser.
Mhm. Wir haben jetzt viel über Anorexie geredet. Ich glaube, das ist sowieso so eine Dynamik, die immer wieder passiert. Ja, genau. Ja. Vielleicht wechseln wir mal so auf die anderen Essstörungsvarianten. Und was gibt's denn darüber zu erzählen? Wie unterscheiden sich die? Was gibt's vielleicht für Ähnlichkeiten?
Naja, die Ähnlichkeit bei allen Essstörungen, und das schreibe ich ja mehrfach auch in dem Buch, ist, dass alle Essstörungen Essen verwenden, um eigentlich emotionale Konflikte zu bewältigen oder emotionale Schwierigkeiten nicht zu spüren oder nicht spüren zu müssen. Also Essen ist eine wunderbare legale Droge, die immer zur Verfügung steht. Ich kann mich anessen, bis mir schlecht ist und bis ich nur mehr auf der Couch liege und verdauen muss, und dann habe ich keinen Liebeskummer mehr und keine Sorgen mit meinem Mann oder mit meinem Job oder mit sonst was. Oder ich verwende eben das viele Essen und dann wieder von mir geben als ein reinigendes Ritual, wo ich dann sowieso so erschöpft bin und meine ganze Wut und meine ganze Verzweiflung und meinen ganzen Frust herausgekotzt habe oder meine ganze Einsamkeit und dann eh nur mehr schlafen will oder auf dem Sofa liegen. Also das heißt, all diese Essstörungen verwenden Essen oder Nicht-Essen oder Essen und Essen ungeschehen machen, um Dinge nicht spüren zu müssen oder abzumildern oder weg davon zu kommen. Und das ist allen Essstörungen gemeinsam.
Und im Ansatz dann bei der Behandlung wahrscheinlich auch, weil es immer darum geht, sich wieder selber zu spüren, seine Emotionen wahrzunehmen und so weiter.
Genau. Okay. Oder auch Konflikte anzugehen und zu lösen und sich irgendwo abzulösen oder anzunähern und das, was im Leben biografisch passiert ist, nochmal anzuschauen. Mhm. Und da unterscheidet sich's dann nicht von anderen Störungsbildern.
Was haben wir noch? Binge-Eating?
Binge-Eating Disorder, ja, und auch die Orthorexie. Wobei, ich pendel gerade hin und her, also man muss jetzt schauen, ICD-10, ICD-11.
Also ich habe sie in dem Buch drinnen, weil sie sind im ICD-10 nicht drinnen, aber ich habe die als subklinische Essstörungen da bezeichnet. Das sind halt auch Frauen, die ihr Leben lang zum Beispiel immer so leicht Diät halten, die nie...
Nicht so ganz auffällig werden, oder?
Genau, nie ganz auffällig werden,
ganz
aber die halt ihr tägliches Unglück in einem restriktiven Essverhalten kompensieren. Oder Frauen, die ihr ganzes Leben lang, ich habe da mal eine Patientin, die hat gesagt, sie hat sich ausgerechnet, sie hat schon 1000 Kilo zu- und abgenommen, weil sie immer zunimmt, abnimmt, zunimmt, abnimmt, zunimmt, abnimmt, in einem Wechsel von die neue Diät, die wird es jetzt bringen, und die hält man halt 2-3 Monate durch, nimmt da ordentlich ab, aber nimmt dann auch wieder zu und oft mehr, als sie abgenommen hat. Also diese subklinischen Essstörungen, die Binge-Eating-Disorder, die, und das muss man vielleicht auch sagen, die wirklich was anderes ist. Viele Leute sagen, boah, ich tue ja auch Bingen. Nein, das ist dann ein Big Eating, wenn ich einfach viel und gerne esse und dann zunehme und unglücklich bin ob meines Gewichts, ist das keine Binge Eating Disorder. Binge-Eaterinnen müssen gar nicht übergewichtig sein, sondern sind Menschen, die quasi getrieben essen, 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 essen. Und auch völlig egal, was da ist. Also ich hatte eine Patientin, die hat extra nichts mehr zu Hause gehabt, damit sie nicht in Versuchung kommt. Und die hat dann die tiefgefrorenen Baguette aus dem Tiefkühler gegessen, in gefrorenem Zustand, weil sie so stark. Also es ist schon ein sehr leidvoller Zustand auch.
Bei vielen Menschen beginnt es zunächst ganz harmlos. Zum Beispiel mit dem Wunsch, sich einfach gesünder zu ernähren. Weniger Zucker, weniger Fertigprodukte, mehr frische Lebensmittel. Und manchmal steckt auch ein konkreter Anlass dahinter, eine Unverträglichkeit, ständige Bauchschmerzen, Müdigkeit nach dem Essen. Doch was passiert, wenn aus diesem Wunsch ein Zwang wird? Wenn jede Mahlzeit genau geplant sein muss, jedes Produktetikett studiert wird und Essen plötzlich nicht mehr mit Genuss, sondern mit Schuldgefühlen verbunden ist? Orthorexie ist keine offiziell anerkannte Diagnose, aber sie beschreibt ein Verhalten, das immer häufiger beobachtet wird, der Drang, ausschließlich gesund zu essen, so sehr, dass es das Leben einschränkt.
Wer auf sich hält, hat eine Unverträglichkeit heutzutage. Das geht gar nicht anders.
Wobei ich dieses Beispiel im Buch spannend gleichzeitig auch ein bisschen schockierend fand von der einen Patientin, die mit einer Unverträglichkeit angefangen hat und dann nur mehr, ich glaube, eine Kartoffelsorte von einem bestimmten Bauern essen kann, also wo es wirklich dann in eine Zwangsstörung geht eigentlich.
Ja, und auch natürlich und auch dann in eine körperliche Störung, weil wenn ich meine Darmbakterien so aushungere, dass die nur mehr diese Kartoffel verhungern können, dann ist es klar, dass ich beim Backen dann unglaubliche Probleme kriege und das hat die ja dann als Beweis genommen, dass sie noch immer nicht geheilt ist und noch immer strengere Diät halten muss.
Okay,
Aber um die große zweite Ding haben wir uns jetzt ein bisschen herumgeschummelt, um die Bulimie. Ne?
Okay, ja, bitte. Weil, nur raus damit.
Genau. Die ist ja sehr breit. Also Menschen mit Bulimie, das kann ja von vorübergehenden, boah, ich habe so viel gegessen, boah, jetzt zu kotzen wäre wirklich die Lösung, was ja, glaube ich, fast jeder schon einmal gedacht hat, wenn man wirklich über alle Stränge gegangen ist, bis zu Menschen, die das wirklich zwanghaft 5, 6, 7 Mal am Tag machen und dann natürlich sonst nichts mehr tun können und auch wirklich schwere körperliche Schäden davontragen. Also der Elektrolythaushalt ist dann völlig, auch das Herz, sind dann sehr in Mitleidenschaft gezogen.
Und Verätzungen auch wahrscheinlich.
Oder? Ja, und oft kommen so schwere bulimische Symptome, gehen auch einher mit anderen selbstschädigenden Verhalten, weil da muss man ja schon eine gewisse Wut auch auf sich selber haben, damit man das so durchhaltet und damit man das so macht. Und das sind dann halt Leute oder Frauen auch oft, die auch dann manchmal sehr viel trinken oder Drogenabusus haben oder manchmal auch sexuell sich auf Dinge einlassen, die vielleicht nicht so gesund oder nicht so gut sind oder nicht genügend abgesichert. Also da gibt es eine ganz große Bandbreite. Und die Bulimie ist so ein bisschen immer, die Anorexie ist immer so die reine, das ist immer so die asketische und die auch so bewundert wird. Das ist ja auch die Gefahr, dass da manche Behandlerinnen dann so heimlich auch die Willensstärke der Patientinnen bewundern.
Mhm. Und da sind wir wieder bei diesem kryptoreligiösen, oder?
Ja, die ganzen
Heiligen, die asketisch leben und
ganz
fasten.
Genau.
Und,
und die Bulimikerinnen sind halt immer die, die ein bisschen schmutzig sind und was Grausliches machen und sich da übers Klo hängen. Und darum ist es ja auch eine viel heimlichere Störung zumeist. Ja? Und es ist viel leichter, sich mit einer Anorexie zu outen, wenn ich die Krankheitseinsicht hätte, als ich kotze, ich gehe aufs Klo und speibe. Das ist ja viel schwieriger. Und Ich habe ja in dem Buch auch Patientinnen gebeten, was zu schreiben über das, wie sie es erlebt haben. Und da ist ja eh auch, sind ja eh auch so Erzählungen von Patientinnen drinnen, wo die eine auch ganz wunderbar beschreibt, dass sie dann auch aufs Bahnhofsklo gegangen ist und um sich zu übergeben, wenn es zu Hause nicht möglich war.
Ja.
Also das ist schon, ja, das ist schon schwierig.
Es gestaltet sich auch in der Beziehung ein bisschen anders, finde ich. Also bei den anorektischen, bitte nicht generalisieren. Ja, also es ist so ein, wie sich's anfühlt. Ja, es geht manchmal mehr so ein bisschen ins Zwanghafte, also in die Zwangsstörungen auch rein. Bei den bulimischen ist tatsächlich viel auch mit oft so Schwarz-Weiß-Denken, ja, auch in den Beziehungsgestaltungen, manchmal wieder so Abbrüche drinnen, ja. Also das sind andere Themen auch da, die dann mehr in den Vordergrund rutschen.
Ihr seid ja beide, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, auch sehr große Befürworterinnen von Gruppentherapie in Bezug auf Essstörungen.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, du, Sonja, super, hast lange auch mit Mädchen gearbeitet oder mit weiblichen Jugendlichen. Mhm. Ja. Was ist so der
und sehr gerne
Benefit
gearbeitet
davon?
Auch mit diesen, also jugendlichen Gruppen. Dass sie sich austauschen können und die Solidaritätserfahrung hier wirklich stark da sein darf auch. Und das wirkt anders, wenn Gleichaltrige, also ungefähr Gleichaltrige, sich austauschen, wie wenn ich als Erwachsenes gegenüber da einen Input gebe und ja, also da habe ich wirklich sehr gute Erfahrungen.
Also der vierte Weg der Heilung und Förderung, würden wir in der integrativen Therapie wahrscheinlich sagen. Ja.
Das ist auch in den Frauengruppen so. Also ich habe ganz, ganz lang Frauengruppen mit Essstörungen geleitet. Die haben dann mit Corona aufgehört und ich habe es noch nicht wieder aufgenommen. Aber da habe ich auch gemerkt, dass die Frauen untereinander sich so viel geben können. Nicht? Und auch wenn sie ihre Geschichten erzählen, das erläutert sich so gegenseitig. Nicht? Und dann gebe ich halt einfach als die Anleitende so einen Input und sage, hey, ist das nicht auch so ein Frauenthema? Also das heißt, es kommt so viel in Bewegung auch. Und die Frauen verstehen dann besser auch die Hintergründe, warum sie zu dieser Bewältigungsmethode gegriffen haben, weil das ist auch vielleicht so ein Kernpunkt von diesem gendersensiblen, integrativen Handeln, dass wir sagen, die Essstörung ist im Moment die bestmögliche Methode, die Frau gefunden hat, um mit ihren Problemen umzugehen. Also das heißt, sie ist nicht weh oder krank oder deppert oder sonst irgendwas, sondern sie ist, gerade ist ihr das als kreative Lösung eingefallen. Und jetzt schauen wir, ob es nicht andere, noch adäquatere Lösungen gibt.
Die nicht so selbstschädigend sind.
Ja, ich sage Ihnen auch immer, ich will sie jetzt auch gar nicht wegzaubern, die Essstörung, sondern wir wollen sie gemeinsam verstehen.
Ich habe mir nur so ein Zitat, ich glaube von Schutzbach war das in dem Buch rausgeschrieben, wo eben die Essstörungen ja auch als Rebellion gegen die kapitalistische Aneignung des weiblichen Körpers gesehen wird, also im Sinn von Ausdruck einer Suche nach Identität und Körperrückeroberung. Das ist so ein bisschen so ein
sehr feministisch.
Ja, wollte ich sagen. Ja, aber was ich spannend finde, ist, es gibt ja ganz neue Bewegungen, oder so neu sind sie nicht. Ich glaube, in unserem Alter merken wir sie ja jetzt vielleicht erst gerade unter jungen Frauen und jugendlichen Frauen, die durchaus auch wahrscheinlich auf einigen Widerspruch von den klassischen Feministinnen stoßen würden. Aber wenn man so Diskussionen um diese Rapperinnen wie Ike Mel und so weiter sieht, die ganz bewusst so dieses Reclaim-Körper wieder machen, die ihren Körper in den Mittelpunkt stellen, um auch die ganze abwertende Begrifflichkeit der Männer übernehmen, um sie ihnen zu entreißen und sie auf sich selber beziehen.
Spannend ist ja, dass zumindest die Anorektikerinnen nicht für die Männer abnehmen. Denen ist das ziemlich wurscht. Die profitieren sogar von ihrer dadurch erreichten Unattraktivität. Das ist mehr ein Thema von bulimischen Frauen, die sich damit abkämpfen, möglichst attraktiv und möglichst perfekt zu sein. Also ich glaube, dass es oft gar nicht so um die Schönheit geht, sondern einfach um diese ständige gegenseitige Bewertungs- und Leistungsdruck, der da ist.
Aber ich glaube, dass die Differenzierung auch nochmal wichtig ist. Ja? Also das ist, je nachdem, was die Störungsbilder auch mitbringen, mhm. also andere Herangehensweisen gibt oder andere Hintergründe eigentlich erkennbar sind. Genau. Und da ist es natürlich spannend, mit den Patientinnen herauszufinden, worum geht's.
Das ist vielleicht eh schon eine schöne Überleitung so zum langsamen Ende auch dieses Podcasts und vielleicht nochmal so eine Frage an euch. Welche Mythen oder Therapiemythen vielleicht auch zu Essstörungen würdet ihr denn gerne aus der Welt schaffen?
Also ich denke mal, die Botschaft ist, dass man sehr wohl rauskommen kann. Also jede ja. Essstörung ja. ist heilbar, das ist ganz wichtig. Manchmal bleibt so ein Stückchen Notausgang zurück. Das heißt, Patientinnen, die schon gut geheilt und gut wieder auf ihren Beinen sind, fallen in Krisenzeiten kurze Zeit wieder zurück und greifen auf dieses Mittel zurück. Und das ist völlig okay.
Das ist okay und das ist auch die Botschaft, die genau. wir dann aussenden. Mhm.
Aber prinzipiell der Mythos, man muss sein Leben lang aufs Essen aufpassen oder ich kann ja nie, werde nie frei essen können und ich werde das nie schaffen können. Das würde ich sagen, das ist der Mythos.
Es braucht einfach ja. auch die Zeit und das ist auch okay.
Ja. Die Essstörung hat ja auch Zeit, oder?
Ja, eben, ja, genau. genau.
Okay, vielleicht als abschließende Frage, was wäre denn so euer Wunsch, wenn ihr so in einen Blick in die Zukunft in 10 Jahren werft, was sollte denn der gesellschaftliche Umgang mit vor allem weiblichen Körpern eigentlich sein?
Ich würde mir wünschen, dass die Bewertungen weniger werden. Aber ich glaube nicht, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht.
Okay. Ja, mit den Bewertungen halt auch das Vergleichen, wenn ich das jetzt ergänzen darf. Aber das gehört da eh mit rein im Grunde. Und das fängt ja schon sehr früh an natürlich in den Schulsystemen oder halt überhaupt in verschiedensten Systemen, wo wir uns auch bewegen. Und damit ja. auch das Kommentieren von
Das Kommentieren gehört, ist, genau.
mir gerade jetzt noch das ein, ist, beim Heranwachsen.
Ja, auch Menschen, die Frauen wie Männer, natürlich Männer vielleicht ein bisschen mehr, aber auch Frauen, die sprechen sie vielleicht nicht so oft aus, die auf der Straße gehen und sagen, boah, schau da die an, nicht? Oder die hat das und die hat das. Nicht? Es wird so viel kommentiert.
Im positiven wie im negativen.
Im positiven wie im negativen ja. Sinn, ja. genau. Und dass das einfach weniger wird. Das wäre sehr wünschenswert.
Ja. Mhm. Ja. Okay. Okay. Vielen Dank, Brigitte.
Gut.
Vielen Dank,
Samia. Danke für die Einladung.
Danke.
Danke. Gut.
Das war's wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und euch Zeit genommen habt, zuzuhören, nachzudenken und vielleicht auch ein Stück mitzufühlen. In der nächsten Folge widmen wir uns dem Körper als Erfahrungsraum. Wir begrüßen Markus Böckle, der uns in die Welt der Leibtherapie begleitet. Er spricht darüber, wie man über Bewegung, Atmung und Selbstberührungen wieder Zugang zu sich selbst finden kann und warum das gerade in einer immer schnelleren Welt so wichtig ist. Bis dahin, bleibt achtsam, neugierig und freundlich zu euch selbst und anderen.